die Predigt zu diesem Vers übertitelt mit dem, ja, mit dem Titel Mit Gott durchs Leben. Er beschenkt mich mit Kraft und weist mir den rechten Weg. Wir sehen, dass der Vers aus dem zweiten Buch Samuel stammt. Das ist ein Buch des Alten Testamentes, das eigentlich die Biografie Davids beschreibt. Das heißt, also, wenn wir dieses Buch lesen, dann lernen wir, wie David zum König wird und wie sich dieses Königtum Davids weiterentwickelt. Und David hat diesen, das heißt dann später, dass es ein Lied ist, also wo, aus dem dieser Vers stammt. Diesen Vers, diesen finden wir nicht nur in diesem zweiten Buch Samuel, sondern wir finden ihn auch im Psalm 18. Und daraus sehen wir bereits, dass dieser Vers aus einem Lied stammt, aus einem Psalm stammt. Und so wollen wir uns die einleitenden Verse zu diesem Lied ansehen. Da heißt es, und David redete zu dem Herrn die Worte dieses Liedes. An dem Tag, als der Herr ihn aus der Hand aller seiner Feinde errettet hatte und auch aus der Hand Sauls. Wir werden also mit diesem Vers direkt in das Leben Davids katapultiert, möchte ich mal so sagen. Und David schreibt dieses Lied, in dem auch dieser Vers steht, am Ende seines Lebens. Und wer das Leben David kennt, wer das schon mal gelesen hat im ersten und zweiten Buch Samuel, der weiß, das war ein sehr aufregendes Leben. Ein sehr gefährliches Leben. David ist x-mal, ich übertreibe vielleicht ein bisschen, aber doch viele, viele Male knapp dem Tode entronnen. Und trotz all dieser Aufregung, dieser Gefahren war es ein sehr gesegnetes Leben, ein reich gesegnetes Leben. Und das bringt David in diesem Psalm zum Ausdruck. David ist eine ganz wichtige Persönlichkeit des Alten Testamentes. Er ist eigentlich, kann man sagen, der König schlechthin. Er ist der Prototyp eines Königs. Und er wird beschrieben als ein Mann nach dem Herzen Gottes, so wie Gott sich einen König vorstellt. Dann ist David die Persönlichkeit und die Familie, aus dem letztlich der Messias Jesus Christus gekommen ist. Das heißt, Jesus stammt aus dem Same, aus der Nachkommenschaft Davids. Etwas ganz Wichtiges. Und zuletzt wird David immer wieder auch als Vorbild auf Christus hin gedeutet im Neuen Testament, beschrieben. Und das ist etwas sehr Schönes, nämlich, dass wir im Alten Testament durch Bilder bereits Prophetien haben auf die neutestamentliche Zeit hin, auf Jesus Christus hin. Und so sind die Psalmen und auch dieser Psalm eine Prophetie. Dieser Psalm enthält viele prophetische Aussagen, die letztlich in Jesus Christus ihre Erfüllung finden. Und dieses Lied ist ein Lied der Rettung. David reflektiert sein Leben am Ende seines Lebens. Er gibt einen bildlichen Rückblick, einen poetischen Rückblick in einem Lied. Und das Hauptthema ist die Rettung Gottes. Die Rettung Gottes. Und was uns hier vielleicht ein bisschen fremd vorkommt, ist, dass er in der Einleitung davon spricht, dass Gott ihn aus der Hand seiner Feinde errettet hat. Das ist für unser heutiges Denken oft irritierend, aber es ist eine grundlegende biblische Aussage, dass Feinde eine Realität sind. Und wenn wir dann den Vers, den Segensvers für Timo genauer betrachten, dann werden wir sehen, dass die Kraft, die David dort beschreibt, die er von Gott geschenkt bekommen hat, dass das eine Kraft ist zum Kampf gegen die Feinde. Wie gesagt, das mag uns befremden, aber ich möchte an dieser Stelle bereits einen Bogen ins Neue Testament spannen, denn, und das ist eine völlig klare Aussage, auch unser Leben heute, die wir zur Zeit des Neuen Testaments leben, unser Leben ist nicht ohne Feinde. Und so erinnere ich uns daran, dass im Neuen Testament es heißt, dass der letzte Feind, der hinweggetan werden soll, das ist der Tod. Der Tod wird in der Heiligen Schrift als ein Feind des Menschen beschrieben. Vor kurzem habe ich jemanden sagen gehört, der gesagt hat, ja, man kann das Thema des Todes schönreden. So nach dem Motto, der Tod gehört zum Leben. Aber im Denken der Bibel nicht. Im Denken der Bibel ist der Tod ein Feind. Das hat Gott nie so geplant. Und mit dem Tod ist Leid, Elend und Krankheit verbunden. Das hatte Gott nicht so geplant. Und David betet, ich zitiere die Verse 5 und 6 aus diesem Lied, denn mich umfingen die Wogen des Todes, Bäche des Verderbens erschreckten mich, Fesseln des Scheols, das ist das Totenreich, umgaben mich, Fallen des Todes bedrohten mich. Und dann heißt er, in meiner Bedrängnis rief ich zum Herrn. Also auch hier sehen wir, dass David diesen Feind des Todes vor sich hat. Wir lesen im Neuen Testament aber auch von geistlichen Mächten, die es nicht gut mit uns Menschen meinen. Und Menschen können unter den Einfluss solcher bösen Mächte gelangen und irrationaler Hass, irrationale Ablehnung des Gegenübers, Streit, auch Kampf kann die Folge davon sein. Kürzlich haben wir einen Film gesehen oder eine Dokumentation über ehemalige Verdingkinder in der Schweiz. Und der Mann, der porträtiert wurde, der hat gesagt, es gibt böse Menschen. Das gibt es. Und das ist eine Realität, mit der wir in diesem Leben zurechtkommen müssen. Irrationaler Hass, irrationale Ablehnung, Feindschaft. Die Bibel nennt das Feindschaft. Das ist das auch, was David in seinem Leben erlebt hat. Und dann lesen wir im Neuen Testament auch von dem Problem der Sünde, dass auch die Sünde etwas ist, was uns Menschen gegenüber feindlich ist und das Leben destruktiv prägt und zerstören kann. Und David betet ebenfalls in diesem Lied, auch war ich unsträflich Gott gegenüber, sagte er, und hütete mich vor meiner Schuld. Er hütete sich vor seiner Schuld, weil er genau gewusst hat, und leider lesen wir das dann auch im Leben Davids, dass Sünde und Schuld eine Realität im Leben eines Menschen ist. Es ist Feindschaft. Und die Verheißung der Heiligen Schrift, des Neuen Testamentes ist, dass wir gerettet werden können daraus. So wie David in seinem Leben gerettet worden ist von all diesen Feinden. Und darum diese einleitenden Worte, die ihr zu Beginn als Einleitung in dieses Lied singt, sagt Gott als Retter. Und dieses Lied ist ein Loblied, es ist ein gewaltiges Loblied, in dem David Gott lobt. Und zwar in einer Art und Weise, wo wir viel lernen können von ihm. Er sagt zum Beispiel ganz zu Beginn, der Herr ist mir mein Fels und meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist mein Hort, bei dem ich mich berge, mein Schild und das Horn oder die Kraft meiner Rettung, meine Festung und meine Zuflucht. Mein Retter, vor Gewalttat rettest du mich. Gepriesen rufe ich zum Herrn, so werde ich vor meinen Feinden gerettet. David ist begeistert von Gott. Er hat, wie gesagt, dieses ganze Leben durchlebt. Es war ein aufregendes Leben, es war ein gefährliches Leben. Und er hat immer wieder die Rettung Gottes erlebt. Und das bringt ihn in die Nähe Gottes. Und im Psalm 18, in diesem Paralleltext, da sagt David sogar, ich liebe dich, Herr. Und das mag menschlich gesprochen ein Widerspruch sein. Wie kann es sein, dass ein Mensch, der so ein schweres Leben hat, wie kann er so ein begeisterter Lobpreiser Gottes sein, der viele, viele Lieder für Gott und zur Ehre Gottes gedichtet hat? Das scheint uns irgendwie paradox zu sein. Denn wer wünscht schon seinem Kind so ein schwieriges Leben? Sicher nicht. Wir wünschen uns, dass unsere Kinder behütet und gesegnet aufwachsen. Und trotzdem müssen wir sagen, dass dieses Paradox, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe, auch das ist im Neuen Testament eine Realität. Das Neue Testament sagt auch, dass Glaubensprüfungen, Schwierigkeiten im Leben, die ja auch an die Substanz gehen, die unseren Glauben in Frage stellt, dass diese Dinge uns in unserem Glauben stärken. Also es ist ein Paradox, das wir nicht erklären können, das aber eine Wahrheit der Heiligen Schrift ist. Und ich möchte jetzt zum Kontrast ganz kurz auf den Sohn Davids, nämlich Salomo, kurz eingehen. Denn Salomo war ein Mensch, der alles hatte, was man sich im Leben wünschen kann. Alles. Also er war reich, er war begabt, er war intelligent, er hat das Leben ausgekostet, wie es kein anderer in der Geschichte sozusagen hatte. Sein Königreich war riesig, es hat die größten Ausdehnungen gehabt Israels je. Aber was lesen wir über diesen Salomo? Salomo war ist zu einem schlimmen Götzendiener geworden. Und er ist voller Unzucht gewesen. Also man liest von ihm, dass er 1000 Frauen hatte. Völlig krank, oder? Er war gefangen in dieser Unzucht. Ein Götzendiener und ein Unzüchtiger. Und das ist dieser Kontrast. Salomo hat kaum ein Lobpreislied geschrieben und gesungen auf Gott. David sehr wohl. Und wenn ich jetzt auch so über Salomo gesprochen habe, ich bin schon der Überzeugung, dass Salomo am Ende seines Lebens umgekehrt ist. Aber was wir daran sehen können, ist, dass alles im Leben zu haben, was man sich wünscht, nicht unbedingt das Beste ist. Und das ist vielleicht bereits eine erste Anwendung, wenn wir heute Timo gesegnet haben, dann wollen wir sein Bestes. Das heißt, wir beten um das Wohl, um sein Wohl, wir beten aber auch um das Wohl unserer Kinder. Und die Frage steht im Raum, wie erziehen wir unsere Kinder, dass sie selbst den Weg mit dem Herrn gehen und selber Gott so erleben? Und die erste Antwort, die ich darauf geben kann, ist, indem wir ihnen nicht alles aus dem Weg räumen, was das Leben mit sich bringt. Also diese Feindschaften des Lebens, diese Konflikte des Lebens, diese Probleme des Lebens. Also wir dürfen als Eltern den Kindern nicht alles aus dem Weg räumen. Aber wir dürfen und sollen sie dabei begleiten, diese Herausforderungen des Lebens mit Gott zu bewältigen. Und da dürfen wir sie auch Anteil haben lassen an unserem Leben. Und ihnen auch ehrlich sagen, auch wir haben Schwierigkeiten in unserem Leben. Natürlich dem Alter angepasst. Wir sollen ihnen keine Angst machen. Aber sie sollen und dürfen an unser Leben, dass auch wir unser Leben, unsere Konflikte, die wir im Leben zu bewältigen haben, mit Gott gemeinsam bewältigen. Und dann können wir gemeinsam als Eltern und Kinder Gott preisen. Und dann sehen sie, wie Schwierigkeiten überwunden werden können mit Gott. Und dann preisen wir Gott, so wie David es in diesem Psalm getan hat. Nun wollen wir aber ein bisschen näher an unseren Vers heranzoomen sozusagen. Und das ist der Vers 33. Der Segensvers für Timo, Und der steht in der 10. Strophe dieses Liedes. Und ich möchte das kurz vorlesen. Dieser Gott, sagt David, sein Weg ist vollkommen. Das Wort des Herrn ist geläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Denn wer ist Gott außer dem Herrn? Und wer ist ein Fels außer unserem Gott? Gott ist es, der mich umgürtet mit Kraft und meinen Weg vollkommen macht. Er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhen. Er lehrt meine Hände kämpfen und meine Arme den ehernen Bogen spannen. Das ist der weitere Zusammenhang, oder der engere Zusammenhang, in dem unser Vers sozusagen steht. Und wenn ich da versuche, den roten Faden durch diese 5 Verse zu finden, dann würde ich sie so beschreiben. Im ersten Teil, in den ersten beiden Verse, macht David groß. Das haben wir ja schon zu Beginn gehört. David macht Gott groß und weckt Freude über ihn, indem er sagt, wer ist wie Gott? Es gibt niemand anders. Es gibt keinen anderen Gott. Dann kommt der Vers 33, wo David nun, und das ist wirklich spannend, etwas, was Gott betrifft, nämlich Gottes Weg ist vollkommen, nun auf sein Leben anwendet. Und er sagt, Gott ist es, der meinen Weg vollkommen macht. Genauso wie Gottes Weg vollkommen ist, kann Gott meinen Weg vollkommen machen. Also er wendet die Eigenschaften Gottes auf sein Leben an. Und dann die letzten Verse zeigen, wie das ganz praktisch geschehen kann, indem er sagt, Gott kann meine Füße kräftigen und stärken. Er kann meine Hände und Arme kräftigen und stärken und lehren. Und das ist es ja, was das praktische Leben ausmacht. Wir brauchen unsere Hände und unsere Füße, damit wir unser praktisches Leben bewältigen können. Und schauen wir uns doch kurz noch das an, wie David Gott groß macht, wie er begeistert ist über Gott, wie er fragt, wer ist wie unser Gott? Und ich denke, das ist eines der schönsten Dinge in unserem Leben, ich sage jetzt bewusst, in unserem Leben als Christen ist, dass wir begeistert sind von Gott. Das ist das Schönste, was es gibt. Das kann uns niemand nehmen. Du kannst ein Streitgespräch führen über Gott. Ja, okay. Und das ist teilweise auch notwendig. Aber unsere Begeisterung für Gott und dass wir bekennen, dass wir Gott lieben, das kann uns niemand nehmen. Und jetzt bringe ich wieder die Brücke zur Kindererziehung. Wenn unsere Kinder das sehen, dass wir Gott lieben und begeistert sind über Gott, das macht unsere Kinder auch nachdenklich und ermuntert sie, dass sie ernst machen mit diesem Gott und sich selber fragen, was und wer ist Gott in meinem Leben? Eine große Gefahr in der Kindererziehung ist nämlich das Moralisieren. Also da können wir ein Lied davon singen, meine Frau und ich. Das ist eine große Gefahr, dass man seine Kinder in der Weise erzieht, ihnen zu lehren, was gut und richtig ist. Und das sollen wir auch tun. Aber nicht in einer Art und Weise, dass sie glauben, wenn sie einen gewissen Katalog einhalten, dann sind sie vor Gott angenehm. Das ist nämlich das Pharisäertum, gegen das Jesus wirklich gewettert hat. Nein, wir dürfen nicht nur mit erhobenem Zeigefinger durch die Gegend gehen, vielleicht sogar noch, indem wir sagen, Gott sieht alles. Ah, was ist das für ein Gottesbild? Natürlich sieht Gott alles und das dürfen wir unsere Kinder auch lernen, dass sie lernen, auch im Verborgenen das zu tun, was gut und richtig ist. Aber wir müssen in erster Linie die Begeisterung, unsere Begeisterung mit Gott teilen. Denn das Moralisieren kann dazu führen, dass unsere Kinder zwar brav sind, es gibt ja Kinder, die sind sehr brav. Wir haben 3 Töchter und die Jüngste, das war eine Brave. Die hast du nur anschauen müssen und dann hat sie schon geweint und hat sofort alles gemacht, was, was sie gewusst hat, dass sie machen soll. Aber das bedeutet nicht, nur weil sie brav ist von ihrer Charaktereigenschaft, dass sie zu einem reifen, eigenständigen Leben mit Gott kommt. Und so müssen wir uns davor bewahren, unsere Kinder abzurichten sozusagen, sondern wir müssen sie begleiten, wir dürfen sie begleiten und begeistert sein über Gott und sagen, Gott ist mit uns. Und jetzt können wir zwei starke Eigenschaften erkennen, auf die David zu sprechen kommt, nämlich die erste Eigenschaft, dass Gottes Wege vollkommen sind. Oder das ist ein Wort im Hebräischen, das eine ziemliche Bandbreite an Bedeutungen hat. Es kann auch gerecht heißen, unsträflich heißen, untadelig heißen. Und in Bezug auf Gott ist es sicher vollkommen. Gott macht keine Fehler. Auch wenn wir Menschen dazu neigen, Gott Vorhaltungen zu machen und Gott auf die Anklagebank versuchen zu setzen. Und das ist leider in unserem menschlichen Wesen drinnen, dass wir das machen. Aber das Zeugnis der Schrift ist, dass Gottes Wege vollkommen sind. Eine wunderschöne Aussage. In heidnischen Religionen haben die Götter vielfach menschliche Züge und ändern ihre Meinung auch. Also man kann sich nicht sicher sein, heute ist es so und morgen ist es so. Und da sagt David, nein, Gottes Wege sind vollkommen, auf das können wir uns hundertprozentig verlassen. Und auch ganz aktuell, wenn wir in dieser Krise stecken, in der wir sind, es ist eine weltweite Krise und das muss uns immer wieder neu zu Bewusstsein kommen, es ist eine weltweite Krise, die wir erleben, aber als Christen wissen wir, Gott entgleitet das Schicksal der Welt nicht. Gott ist souverän, Gott ist allwissend, Gott ist allmächtig. Ihm entgleitet das Schicksal dieser Welt nicht. Auch wenn es nicht so ist, dass wir sagen können, Gott hat jetzt den Virus da direkt geschickt und das ganze Elend geschickt, so können wir das nicht sagen. Aber es geht nichts an Gott vorüber und er lässt es zumindest zu. Aber es entgleitet ihm nicht. Seine Wege sind vollkommen und das gibt uns Gelassenheit inmitten der Tragödie. Es gibt uns eine Gelassenheit, inmitten dieser Probleme Kinder in die Welt zu setzen. Zum Beispiel. Und das ist heute nicht mehr selbstverständlich. Also wenn man mit jungen Menschen heute spricht, ist das nicht mehr selbstverständlich, Kinder in die Welt zu setzen. Und ich freue mich sehr darüber, dass wir in unserer Gemeinde viele Kinder haben, weil wir von Gott diese Gelassenheit, den Mut und die Zuversicht bekommen haben, Gott hat das Schicksal dieser Welt in seiner Hand. Und das Zweite, was er sagt, das Wort des Herrn ist geläutet. Und in einem anderen Psalm sagt David, dass das Wort Gottes am Eingang zur Erde 7-mal geläutet ist, wie durch einen Brennofen. Das ist ein Bild. 7-mal geläutet. Wenn es unten herauskommt, ist es reines Gold. So beschreibt David an anderer Stelle das Wort Gottes. Es ist geläutet. Ein wunderschönes Thema für sich selber. Aber ein sehr wichtiges Thema, weil uns das Vertrauen schenkt, dass das, was Gott sagt, auch stimmt. Und Jesus sagte in der Bergpredigt einmal, euer Ja soll ein Ja sein und euer Nein ein Nein. Warum sagt Jesus das? Weil es bei uns Menschen vielfach anders ist. Wir sagen heute Ja und morgen Nein. Oder wir sagen unseren Freunden gegenüber Ja und den anderen gegenüber Nein. Zur selben Sache. Drum ermahnt Jesus uns, euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Und in dem Zusammenhang ist David begeistert und sagt, das Wort des Herrn ist geläutet, es ist wahr, es ist richtig, es trifft zu und Gott ändert seine Meinung nicht. Und das ist sicher eines der schönsten Dinge, die wir im Leben erleben können, wenn wir die Bibel lesen und ich mache das jetzt schon gut 40 Jahre. Und es hat noch kein Mensch geschafft, mich vom Gegenteil davon zu überzeugen, dass dieses Wort geläutet ist. Kein Wissenschaftler, keine Archäologen, auch Theologen können das leider zum Ausdruck bringen, keine Atheisten, Agnostiker und was es da alles gibt. Wenn wir uns unvoreingenommen mit diesem Wort beschäftigen, dann sehen wir, es ist wahr. Es ist wie ein Fels in der Brandung. da kann kommen, was will. Wenn wir uns an dieses Wort halten, dann dürfen wir sicher sein, dass wir durchs Leben kommen. Das ist der Titel meiner Predigt übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe, mit Gott durchs Leben. Der Titel, mit Gott durchs Leben, indem wir Gott als Retter erleben. Und nun wendet David das für sein persönliches Leben an. Und das ist eine wichtige Wahrheit, dass Gott für David nicht eine diffuse, allgemeine Kraft ist, die irgendwo im Weltall herumschwirrt, sondern es ist eine Person. Gott ist eine Person, die wir persönlich ansprechen können, zu der wir sagen können, ich liebe dich. Und diese Person, Gott, wirkt auf uns. Gott ist es, der mich umgürtet mit Kraft und er ist es, der meinen Weg vollkommen macht. Und ich habe schon einleitend gesagt, dass Davids Weg nicht ohne Sünde war und ohne Schuld. Aber dieser Begriff vollkommen bedeutet eben auch unsträflich, untadelig. Und es ist etwas Schönes und etwas ganz Wichtiges in der Heiligen Schrift, das Evangelium zu sehen, dass wenn wir als Menschen sündigen, fallen, etwas Falsches tun, wir dürfen umkehren. Und Gott schenkt Vergebung. Ein Wunder, eine wunderbare Wahrheit. Das ist das Evangelium. Und das dürfen wir auch unseren Kindern sagen. Das gehört auch dazu, dass wir nicht nur moralisieren, sondern begeistert über Gott sind und sie mit hineinnehmen können in die Vergebung Gottes. Wenn wir etwas falsch getan haben, wir können uns auch bei unseren Kindern entschuldigen und wir können die Vergebung von Gott dürfen wir annehmen und dürfen miteinander die Versöhnung erleben. Das ist das Schönste, was es auf dieser Welt gibt. Und so sagt auch Jesus, das Wort Gottes, das geläuterte Wort Gottes und der Weg, den wir mit diesem Wort gehen, das ist wie ein Fels, auf das wir unser Haus, unser Lebenshaus bauen können. Wenn die Stürme kommen, die Wellen und die Ströme des Todes, wie David sagt, dann können sie dieses Haus nicht einreißen. Und er sagt aber auch, Jesus sagt aber auch, wer dieses Wort hört und nicht tut, das ist wie jemand, der sein Haus auf Sand baut. Und ich würde auch sagen, jemand, der seine Lebensphilosophie auf einer anderen Basis aufbaut. Jesus sagt, es ist wie ein Haus, das auf Sand gebaut ist. Die Wellen des Todes prallen an sie oder prallen an das Haus und es wird weggeschwemmt, weil es auf Sand gebaut ist. Das sagt Jesus in der Bergpredigt. Und zuletzt kommt dann der ganz praktische Aspekt, nämlich es geht bis in die Hände und in die Füße rein. Und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Also auch das müssen wir unsere Kinder lehren, dass Gott uns die Kraft schenkt zu handeln. Gott führt uns nicht in die Passivität. Und da müssen wir sehr aufpassen, auch gerade wir als Christen. Ich höre immer wieder so Gebete wie Gott mach dieses, Gott mach jenes. Und ich bete das auch vielfach. Aber bei einigen dieser Gebete höre ich für mich innerlich Gott fast sagen, das musst du machen. Das, was du jetzt von mir erbittest, das musst du machen. Aber ich gebe dir die Kraft, dass du mit deinen Händen und mit deinen Füßen das umsetzen kannst. Also Gott gibt uns nicht nur einen Katalog von Dingen, die wir tun sollen, sondern Gott schenkt uns die Kraft, David sagt hier zum Kämpfen, sich zu bewähren in diesem Leben, das nicht leicht ist. Und so können wir durchs Leben gehen und können einen gelingenden, einen vollkommenen Weg haben in unserem Leben, einen untadeligen, einen unsträflichen Weg haben. Da komme ich wieder zurück zur Kindererziehung, weil das ist es genau, was wir tun sollen. Ich habe schon einleitend gesagt, unsere Kinder mit hineinnehmen in diesen Weg durch das Leben mit Gott. Und das ist die Frage, sehen unsere Kinder an uns diese Begeisterung und geben wir diese Begeisterung über Gott an unsere Kinder weiter? Und werden die Eigenschaften Gottes in unserem Leben sichtbar? Ganz eine wichtige Frage, dass sie auch selber sich diesem Gott anvertrauen können. Ja, und zuletzt eben die Frage, sehen Sie, dass wir unser Leben Gott wirklich anvertrauen und durch die Stürme des Lebens mit Gott durchgehen? Das ist mein Wunsch, das ist mein Gebet für euch als Eltern, für Gotte und Götti, für die ganze Familie und auch für uns als Gemeinde, denn auch wir als Gemeinde begleiten die Kinder der Gemeinde, mal weniger, mal intensiver. Und das ist unser Wunsch, dass das Realität wird. Gott beschenkt mich mit Kraft und weist mir den rechten Weg. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, wir danken dir.